Hallo und herzlich willkommen zurück im Brandschutzmilieu. Bei mir ist mein Kollege Carsten und wir freuen uns beide, dass ihr wieder dabei seid. Hallo Carsten.
Schön euch zu hören, schön dich zu sehen. Ich höre die überhaupt
ja,
nicht.
Ja, ebenso. Heute ist der 20.01.2025 und die aufmerksamen HörerInnen unter euch werden feststellen, dass es nur ein paar Tage nach unserer vorherigen Aufnahme geworden ist. Das ist etwas Neues. Es ist auch, es ist einfach was Neues, krass.
Wir können nicht versprechen, diese Frequenz aufrechtzuerhalten, aber ihr könnt euch vorstellen, dadurch, dass es der Teil 2 ist der Folge, dass wir gut damit beraten waren, den Abstand nicht zu groß zu halten.
Ja, das war, genau. Also man muss noch dazu sagen, wir nehmen abends auf, nach der Arbeit, zumindest bei mir, oder alle andersrum. Wir haben beide heute gearbeitet, es ist nur unterschiedliche Zeit dazwischen vergangen.
Also ich, ja, genau, ich muss an der Stelle sagen, nach müde kommt doof und ich war den ganzen Tag sehr müde. Ich kam aus der Nacht, habe zwar irgendwie versucht nachzuholen, aber ihr wisst, viele von euch wissen ja, dass das manchmal funktioniert und manchmal nicht so gut.
Bei mir artet das konsequenterweise aus. Also wenn ich Nachtschicht hatte, ganz egal, wie viel ich rausgefahren bin oder nicht, wenn ich danach nochmal hinlege, dann artet das aus, bis in die Abend, nee, Abend nicht, aber Nachmittagsstunden. Und wenn man dann aufwacht, dann ist man also mal komplett desorientiert.
Ja, aber dann kannst du es ja doch verstehen. Du hast gerade eben noch so gesagt, wir sind abends und du hast doch jetzt ganz viel geschlafen. Aber genau diesen Zustand habe ich gerade.
Ja, aber das kann ja eine Folge werden. Abend. Ja, definitiv. Ich bin sehr gespannt. Genau. Allerdings, ja, das, also ich finde das sehr gut. Also es war dein Vorschlag. Du hast ihn auch mit entsprechender Konsequenz auch ein bisschen durchgedrückt, muss ich sagen. Jetzt gerade überzeugt mich das schon etwas. Was im ersten Moment nicht so war. Also, ach komm, einen Monat bis zur nächsten Folge. Aber das geht unglaublich schnell rum. Darum ist es vollkommen okay.
Wir werden sie ja trotzdem in einem gewissen Abstand announcen.
Was uns tatsächlich zu einem Problem bringt. Und zwar ist das eine Herausforderung für die News. Denn wir haben ja unsere News jetzt in der letzten Folge, die ja nur 3 Tage zurückliegt, schon rausgehauen. Was uns aber, wie das so üblich ist, nicht in einer Frage, okay, wie setzen wir das um, wie machen wir das, gebracht hat, sondern eher dahin getrieben hat, eine Grundsatzdiskussion über News zu führen.
Ob man das überhaupt News nennen kann bei einem, genau, Podcast, der auch irgendwie anders hörbar ist. Und meistens sind es ja auch nicht tagesaktuelle News in dem Sinne. Ja, deswegen hat Sven folgenden Vorschlag, von dem ich nicht komplett überzeugt bin.
Also der erste Vorschlag ist, dass wir das beibehalten, anstatt, also immer dann, wenn wir keine Lösung für Probleme haben, dann diskutieren wir erstmal die Berechtigung des Problems.
Haben wir schon immer so gemacht.
Genau. Moment, also ist das Problem überhaupt ein Problem? Wir kommen dazu und sagen, nein, ist es nicht, denn mein Lösungsvorschlag ist, wir nennen das nicht News, wir nennen es Bemerkenswertes. Denn, und auch da einer Bemerkung wert.
Okay, und kommen wir zu den News. Das finde ich.
Wie schon gesagt, wir haben keine. Nein, doch. Also was natürlich eine Bemerkung wert ist, ist die Lage in den USA, konkret Los Angeles. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Ich denke auch, ihr wisst alle, was dort gerade abgeht. Die verheerenden Waldbrände, die einen Großteil von Wohnbebauung übergriffen haben und vernichtet haben. Das, glaube ich, brauchen wir nicht erwähnen, aber es gibt auch Dinge drumherum.
Voll. Aber vielleicht an der Stelle einfach Respekt, wie die damit umgehen, was sie da gerade durchmachen, was sie tun. Aber genau, auch Respekt für den LAFD, auch für die Führung, die da gerade echt von politisch und journalistisch ganz schön ins Kreuzfeuer genommen werden, während die Lage irgendwie noch läuft. Und ich finde es ziemlich bemerkenswert. Also mehr als bemerkenswert, sehr positiv, sehr beeindruckend, wie sie damit umgehen. Vielleicht verlinken wir da mal so ein bisschen. Ich habe da so ein Ding von Fox News irgendwie im Kopf, die halt unfassbar frech sind. Und die Chefin von LAFD, die da irgendwie sehr, sehr souverän mit umgeht. Fand ich cool.
Ja, ich würde das Wort frech einmal dementieren, denn frech haben wir in diesem Podcast mal anders definiert. Das ist einfach anmaßend. Ist drüber. Anmaßend drüber. Und intolerant, ganz klar.
Ja, und sehr richtig.
Das ist natürlich etwas, wo man immer im Hintergrund haben muss, gut, die Medienlandschaft in den USA ist anders, aber dennoch ist das weit über das Ziel kritischer Medien und Berichterstattung hinausgeschossen. Vor allen Dingen, während die Lage noch läuft. Also wir können ja gerne kontrovers diskutieren. Ich glaube, das wäre in Deutschland ab und zu bezogen auf die nicht polizeiliche Gefahren, wäre auch in den Medien mal angebracht, aber nicht auf diesem Niveau. Schaut euch das Video mal an. Wir verlinken uns das, verlinken euch das unten in den Shownotes. Und das wäre zumindest die News für dieses Mal.
Er hat News gesagt.
Habe ich auch gerade gemerkt.
Kommen wir zum Thema. Ich würde, glaube ich, gerne, also wie ihr mitbekommen habt, ist diese Folge eine Doppelfolge. Notfallrettung Teil 1 und 2. Ihr seid in der Folge 36 im Teil 2. Wenn ihr den Teil 1 euch noch anhören wollt vorher, tut es gerne. Müsst ihr aber auch nicht. Im ersten Teil ging es vor allen Dingen, was sind so die Probleme und Herausforderungen? Wir haben darüber geredet, dass der Rettungsdienst sich in der Geschichte irgendwie sehr verändert hat, was irgendwie gerade so an aktuellen Herausforderungen und Problemen, wir haben über Kapazitätsgrenzen geredet, wir haben über steigende Einsatzzahlen geredet, wir haben auch über das allgemeine Gesundheitssystem geredet, was auch einfach echt an der Grenze ist. Wir haben über die ganzen Bereiche geredet, wo Menschen tatsächlich Hilfe brauchen, aber vielleicht nicht unsere Hilfe als Rettungsdienst und da aber auch einfach viele alternative Angebote fehlen, ne? Alternative Responses, würden manche auch sagen. Wir haben über die sogenannten Bagatelleinsätze geredet, wo Menschen immer wieder, gerade im Rettungsdienst, auch sagen, oh, wegen jedem Mist, wegen jedem noch so kleinen Grund fahren wir gerade raus, weil die Bevölkerung nicht mehr resilient ist. Aber da muss man irgendwie zwei Sachen auch zu sagen. So, auf der einen Seite, gibt's denn ein anderes Angebot? Sind die Leute da drin gut genug ausgebildet und irgendwie aware zu dem Thema? Und auf der anderen Seite, dass wir auch strukturell untertriagieren als Leute, die irgendwie in einer Gefahrenabwehr tätig sind. Ne? Wir haben einfach viel schon gesehen und wir kommen manchmal hin und wenn wir dann irgendwie nicht den großen Fehler sehen, dann sagen wir, einen großen Notfall sehen, dann sagen wir, das ist ja nichts. Wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist sehr oft so, dass es im Krankenhaus dann doch was ist, was irgendwie ambulant oder sogar stationär aufgenommen und behandelt wird. So, fehlende Ressourcen. Wir haben darüber geredet, dass es gerade sehr, sehr viele Projekte, wollte ich gerade sagen, Recherchen, also das Thema im Moment auch in den Medien sehr aktiv behandelt wird, dass der Rettungsdienst an der Grenze ist. Björn Steiger Stiftung, wir hatten rettetdieretter.de euch vorgeschlagen, eine SWR-Recherche, notfallrettung.swr.de. Dann ist auch gerade die Reform der Notfallversorgung Thema. Also, genau, wir haben einen ganzen Blumenstrauß an Themen mit reingebracht. Und jetzt wollen wir darüber reden, was es denn irgendwie für Möglichkeiten und Lösungswege. Wir wollen einen Blick in die Zukunft setzen, zu gucken, wie kann man das besser machen oder weniger belastend für alle Beteiligten, sowohl für die Patientinnen und Patienten als auch für uns verbessern.
Korrekt. Und wir hatten auch festgestellt, dass wir nicht Problem gleich Lösung kriegen, also Problem und dann eine Lösung darauf, sondern wir haben festgestellt, das ganze System muss sich weiterentwickeln und weiterentwickeln geht halt nur nach vorne und darum sprechen wir heute über die Zukunft. Ihr werdet also nicht 1:1 Lösungen, vermeintliche Lösungen oder Lösungsideen zu jedem Thema jetzt finden. Darum ist es auch, kann das auch als Standalone funktionieren in dieser Folge, sondern ihr werdet einen Blick über mögliche Themen und Entwicklungen in der Zukunft sehen und vorgestellt bekommen, die natürlich mehrere von den Problemen abdecken oder keins davon. Das ist ganz unterschiedlich von dem, was wir machen. Und natürlich, wie immer, aber ich sage es dazu, weil es auch ein bisschen dazu gehört, es ist nicht abschließend und es ist unsere subjektive Art und Weise, darauf zu gucken. Und wir hoffen, dass wir auch so wie immer so ein bisschen Diskussion anreden können und dass ihr euch an der einen oder anderen Stelle wiederfindet.
Voll, wollte ich gerade sagen, bringt das gerne mit ein und kritisiert uns auch für irgendwie welche Sachen oder ergänzt das oder widerlegt das auch sehr gerne. Ich glaube, was an der Stelle auch nicht fehlen darf, was aber irgendwie vielleicht auch logisch ist, es wird ganz viel um ganz kleine Zahnräder geht, die man drehen, aber vielleicht werden wir auch ein paar große ansprechen und vor allen Dingen ganz viele Ebenen, wer das unterschiedlich machen kann. Es wird nicht nur die da oben sein und nicht nur die PatientInnen und nicht nur die Bösen, wer auch immer, sondern es ist irgendwie auch ein Zusammenspiel aus vielen und ich glaube, wir haben von allem ein bisschen was dabei.
Ja, genau. Wir hatten das ja auch festgestellt, dass es um einen Gesamtwandel geht, der sich einfach mit der Gesellschaft weiterentwickelt und Zahnräder ist eine schöne Analogie zu, weil es einfach ganz, ganz viele kleine, etwas größere sind und ihr könnt nicht das so weit vereinfachen und sagen, so jetzt eine Reform der Notfallrettung, so jetzt machen wir dann alles neu und dann passt das. Das ist einfach utopisch und funktioniert in einem so komplexen System auch nicht. Denn, und das ist, glaube ich, in der letzten Folge eindeutig geworden, es ist nicht das System Rettungsdienst oder Notfallrettung, was sich in irgendeiner Art und Weise alleine weiterentwickeln muss und rückständig ist. Nein, wir reden über das Gesundheitssystem als Ganzes. Wir reden über eine Gesellschaft, die sich in Zukunft mehr und entschiedener dazu entwickeln muss, wie man einander hilft und die Hilfe dorthin bringt, wo sie gebraucht wird, und zwar die richtige Hilfe zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und so weiter. Darum vereinfacht das nicht zu sehr und ich hätte fast gesagt, dann werdet ihr auch nicht enttäuscht. Also vereinfacht das nicht zu sehr, denn das wird der Sache nicht gerecht.
Absolut. Und vereinfacht, es sind ja auch unterschiedliche Perspektiven. Ich glaube, bei uns hören Menschen zu, die keinen rettungsdienstlichen Background haben, die halt, wenn sie mit dem Rettungsdienst in Verbindung treten, in Kontakt treten, als Patientinnen oder Patienten oder vielleicht als ErsthelferInnen irgendwie in Kontakt treten. Aber wir haben auch welche dabei und die sagen dann, okay, die waren bei mir und konnten nicht helfen und waren unfreundlich und ich habe die so und so Nummer angerufen und da konnte mir aber keiner helfen, aber ich wusste nicht wohin. So, diese Personen hören vielleicht diesen Podcast und sind dadurch belastet, genauso wie die, die halt irgendwie rausfahren und nicht helfen können wollen, ja, und davon gefrustet sind oder zu viel fahren oder so.
Das sind, also ich glaube, das würde ich an der Stelle auch sagen, mir fällt das immer auf, wenn ich mit den KollegInnen rede, die jetzt gerade irgendwie rausfahren oder sie in Einsatzstellen treffe oder sowas, auch da unterscheiden sich die Blickwinkel. Ich würde mich jetzt als jemand bezeichnen, der mit Rettungsdienst zu tun hat, der den Background kennt und so weiter, und trotzdem habe ich einen anderen Blickwinkel darauf, als Menschen, die unmittelbar neben mir arbeiten. Und allein diese Blickwinkel identifizieren vielleicht zeitgleich dieselben Probleme, haben aber ganz andere Interpretationen dieser Probleme. Und darum können wir nur in Dialog treten und miteinander das abgleichen und eine Lösung finden. Denn sobald eine von den beiden Parteien losmarschiert und nicht die andere irgendwie beachtet, kannst du auch schon wieder knicken.
Und bis wir in Dialog treten, erzählen wir euch jetzt erstmal was vom Pferd. Und ja, genau.
Mit diesem einseitigen Medium-Podcast. Pass mal auf.
Zwei Typen, die mansplainen, ein Podcast. So, Strukturen schaffen und stärken.
Schön.
Genau, also erstes großes Topic, würde ich sagen, Strukturen schaffen und stärken. Da waren wir irgendwie letzte Mal fehlende Resilienz. Resilienz kann man stärken. Resilienz bei allen Menschen, bei allen der kompletten Bevölkerung kann man stärken. Und damit können wir, Sven lacht noch. Also das ist irgendwie, zum einen irgendwie die Selbsthilfebereitschaft aufzubauen, irgendwie so den sich gegenseitig zu helfen, aber auch für sich selber das aufzubauen. Aber ja, genau, auch die Selbsthilfe selbst zu stärken, so, ne, dass Leute irgendwie vorbereiten. Sven.
Resilienz, ich wollte nur schnell einfach Resilienz stärken, nicht nur ein Thema in der Notfallrettung, ganz viele Querverbindungen Richtung Krisenmanagement, Richtung Katastrophenschutzmanagement, ja, also Katastrophenschutz, Zivilschutz, dass alles wieder deutlich prägnanter wird. Wir haben auch schon eine Folge dazu gemacht. Auch da brauchen wir genau denselben Punkt, also da haben wir eine Schnittstelle.
Voll. Und ich meine, genau, wir reden irgendwie darüber, was man eigentlich alles in Schulfächer und so einbauen müsste. Ich finde so über eine Steuererklärung, ich habe nie in der Schule gelernt, Steuererklärung zu, darüber kann man streiten, aber ich finde so Gesundheitssachen, irgendwie selber zu wissen, so ein bisschen, wie funktioniert mein Körper, wie kann ich was mit welchen Mitteln machen und was ist irgendwie besorgniserregend, das wäre
ja, schon Platz. Also du, ich kann mich da aus irgendeinem Grund sehr gut dran erinnern. Ich habe mal einen Schulunterricht gehabt, wie die Post funktioniert in der Grundschule und wie man eine Briefmarke aufklebt und so weiter. Und also ich mache das bis heute nicht mehr falsch. Ich denke da immer drüber nach, wo kommt eigentlich die Adresse hin und so weiter. Also funktioniert doch immer. Aber das mache ich nicht falsch. Und es geht ja gar nicht darum, dass man ein Ultrafach dazu macht. Es geht um den Input von, also altersangemessen einmal ganz kurz sagen, hey, pass auf, so funktioniert das grundsätzliche System hier. Nicht nur, damit die Leute, die dann aufpassen, es wissen, sondern dass die als MultiplikatorInnen funktionieren und das weitertragen.
Ich meine, da kann man doch irgendwie eine Frage stellen, warum macht man denn bei einem Führerschein einen Erste-Hilfe-Kurs und nicht bei anderen schon in der Schule? Warum macht man das nicht regelmäßig? Was ist mit Brandschutzerziehung? Das haben wir doch auch irgendwie implementiert. Also da irgendwie die Frage zu stellen, wo, was, in welcher Frequenz, das war das Wort.
Ja, und das Interesse ist da. Also kleine Anekdote am Rande. Wir hatten letztens, da war ich dabei, eine Brandverhütungsschau in der Schule und sind in so einem Klassenraum reingeplatzt, wo kein LehrerIn war. und haben dann hat ein Kollege kurz 5 Minuten den zweiten und den ersten Rettungsweg erklärt. Ey, die hatten da Bock drauf. Die hat, ach so, funktioniert darum, aha, mh, ach, und die ist, so. Oh ja, und also das Interesse ist da, das ist ein Thema, das ist ja nicht langweilig.
Und das ist gleich der nächste Punkt, Informationssuchverhalten. Wenn wir uns mal irgendwie jemanden da reinversetzen, der die wenig medizinische Ahnung hat und irgendwie in einem Punkt ist, wo man irgendwie, aha, ich weiß nicht, ist das jetzt problematisch oder nicht? Oder genau, denkt vielleicht erstmal an einen, jemand, der irgendwie ein Kind hat, ein kleines Kind, wo man irgendwie so sowieso ein bisschen vorsichtiger ist, ja. Und dann fängt man an zu googeln und landet auf, ja, also ich meine, da ist doch alles gleich ein Riesennotfall, wählen Sie auf jeden Fall die 112. Und irgendwie, also hier ist niedrigschwellige, und das wäre der nächste Punkt, niedrigschwellige Zugänge zu Beratungen zu finden. Also genau, sowohl irgendwie direkt beraten zu werden, vielleicht über einen Algorithmus, aber auch im weiteren Verlauf halt irgendwie relativ einfach Zugang zu medizinischer Beratung zu haben. Und wenn wir uns irgendwie überlegen, wie wir irgendwie an Termine rankommen und die Praxen alle überfordert und überlastet sind, die Kiezpraxis oder irgendwie die der kassenärztliche Bereitschaftsdienst halt irgendwie völlig überlastet ist und man da keinen Termin bekommt, dann sieht man halt Leute irgendwann, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, wieder in der Notaufnahme. Was für viele klar ist, dass das falsch ist für gewisse Sachen und trotzdem brauchen sie halt irgendwie jetzt Unterstützung. Ne? Da an der Stelle gibt's das S-Med-Protokoll von was die KV benutzt, schnelle medizinische Ersteinschätzung, da fehlt das D, müssen wir nochmal kurz googeln. Genau, und das, was quasi der kassenärztliche Bereitschaftsdienst nutzt, um irgendwie das einzuordnen, was ist das? Ist es jetzt sehr dringend? Können wir das machen? Kann das warten? Das gibt es auch als Algorithmus online, wo man quasi einfach direkt kurz sich durch so einen Fragebaum durchklickt und dann kommt am Ende was raus. Das ist zum Beispiel als ein ziemlich cooles Angebot, wie man, wenn man da nicht weiß, irgendwie sich das auf jeden Fall mal durchklicken kann.
Ja, das ist einfach ein Riesenpotenzial, was, glaube ich, nicht zu 100% ausgeschätzt wird. Ne? Also wenn wir schon googeln, wenn wir sowas wie AI haben und. Ich will jetzt nicht anfangen, dass dadurch Notfälle weggebaut werden. Auf gar keinen Fall. Wir reden hier nicht davon, dass wir einen Notfall irgendwie damit wegdebattieren wollen, sondern wir wollen die Leute an die richtige Stelle bringen. Und das ist ja die Grundannahme, wenn du, nehmen wir mal den Klassiker, der verstopfte Harnkatheter. Der Rettungsdienst, der kommt ganz schnell nach Hause, der wird das Problem identifizieren, der kann dir aber nicht weiterhelfen. Er muss dich ins Krankenhaus für diese Behandlung bringen. Klassiker bei mir früher war dann die erste Frage, ja, wartet ihr direkt? Und dann hast du den Rücktransport direkt gemacht. Und dieser Person ist grundsätzlich geholfen, ja, allerdings nicht so gut, wie man ihr hätte helfen können, sondern diese Behandlung kann unter Umständen, ich bin jetzt kein Arzt, Ärztin, ne, aber kann unter Umständen zu Hause durchgeführt werden. Und wenn wir das rausfiltern können, diesen Bedarf, dieses Bedürfnis, dann können wir unser Angebot, wie wir darauf reagieren, anpassen.
Da habe ich gleich genau 3 Punkte, die ich darauf sagen will. Also nee, 2 erstmal. Einmal so dieses, wir haben Flickenteppich in Deutschland, manche machen es, manche nicht. Wir haben unterschiedliche Angebote und egal in welchem Bundesland man ist, in welcher Stadt, in welcher Kommune man ist, gibt es unterschiedliche Angebote. Ne? Also irgendwo, wir haben das früher als Kassenärztliche Vereinigung, haben die meisten Ärztinnen das gemacht, irgendwie Katheter neu gelegt, Anna transportieren dafür ins Krankenhaus. Und ganz allgemein haben wir dann, und das würde ich mich auch sagen, fehlt uns auch einfach ambulante Pflege. So, ne? Also Leute, die irgendwie einen ambulanten Pflegedienst schon haben. Da funktioniert irgendwie viel, die sind irgendwie aufgefangen, aber was ist mit Leuten, die noch das nicht haben, aber bald in dieses System rein müssen? Da braucht es meistens irgendwie ein gutes, funktionierendes Umfeld, soziales Umfeld, die das organisieren. Und das fehlt manchmal. Gerade im städtischen Bereich fehlt es oft. Ja. So. Und da fehlt uns so ein großer Bereich, den würde ich mal so in so ein Themenspektrum Akutpflege reinpacken, wo irgendwie der Rettungsdienst, wenn er schon dahin gefahren ist und das nicht irgendwie vorher abgekürzt irgendwie aufgefangen wurde, dass man dann sagt, so, das ist nichts für uns und es ist nur Symptombekämpfung, den oder die jetzt ins Krankenhaus zu fahren und dann das irgendwie direkt an der Akutpflege zu übergeben oder zu sagen, ey, guckt ihr euch das mal bitte an. So, und dann, dass dann sich jemand auch darum kümmert, dass jemand zum Beispiel einen Hausnotruf bekommt oder wenn er oder sie nicht mehr zu Hause wohnen kann, weil es einfach nicht mehr geht, zu dement ist oder so, dann auch alle möglichen Schritte einzuleiten. Nur kurze Klammer, ESMED heißt strukturierte medizinische Ersteinschätzung in Deutschland und benutzt die Kassenärztliche Vereinigung. Genau, schicke ich aber auch nochmal einen Link.
Packen wir die Shownotes, meint er. Schick mal rüber, Carsten.
Schick mal rüber.
Ja, ich glaube, mach mal, zoom mal weiter raus, Carsten,
und dann komme ich nochmal. Ja, also ja, ich glaube, wenn wir jetzt gerade so bei den Schnittstellen schon waren, glaube ich, ist mir wichtig zu sagen, okay, wir brauchen eigentlich noch andere Strukturen, die irgendwie gut an uns angebunden sind, die muss aber auch erstmal geben, so, ne? Also, es gibt irgendwie Krisendienste, psychosoziale Dienste, wo ganz viele Menschen, die in psychischen Ausnahmesituationen in irgendeiner Weise sind, ob sie jetzt irgendwie oft auch irgendwie mit einer Schnittmenge zum Drogenkonsum, aber vor allen Dingen irgendwie Depressionen bis hin zu Suizid mit und ohne selbst, also Fremd- und Eigengefährdung, hatten wir letztes Mal schon mal drüber geredet, dass es da irgendwie nochmal Schnittbereiche gibt, aber wir brauchen da auf jeden Fall Kräfte, die da irgendwie dran sind, ne? Und da würde ich halt irgendwie Krisendienste, psychosoziale Dienste, die mit unterwegs sind und die vielleicht auch direkt an unser System irgendwie angeschlossen sind, dass wir die direkt dahin schicken können oder auf gemeinsamen Fahrzeugen, auch das gibt's, unterwegs sind. Stichwort gemeine NotfallsanitäterInnen, Social Lands, gibt's ein paar Arbeitstitel zu. Also multiprofessionelle Teams, wo auf der einen Seite die Kapazität des Rettungsdienstes drauf ist. So, was wir sagen, okay, wenn das Notfallbild ist nicht so ganz klar, wir müssen da jemanden hinschicken, der auf der einen Seite rettungsdienstlich ausgebildet ist und das einschätzen kann, dass es nicht jetzt ein medizinischer Notfall ist und auf der anderen Seite aber jemand, der mit diesen ganzen psychosozialen Krisen umgehen kann und weiß, wie man da weitermacht. Das wäre mir
noch. Da wird es natürlich, also Problem in der Lösung oder Herausforderung oder so. Wir müssen natürlich auffallen, dass es so beim gemeinen Notfallsanitäter wird oft dazu gesagt, naja, Problem ist, das ist ja dieselbe Berufsgruppe, der Notsanz. Und wir haben letztes Mal in der ersten Folge schon festgestellt, dass wir in begrenzten Ressourcen sitzen, Fachkräftemangel etc. Und wenn wir jetzt auf dieselben Berufsgruppen quasi die Bereitstellung von weiteren Funktionen oder Einrichtungen abwälzen, dann haben wir das Problem immer noch.
Also weiß ich nicht, ob ich das direkt so sehen würde, dass es die gleiche Personengruppe ist, wenn du, also das sind ja vor allen Dingen, also wenn du jetzt an den Krisendienst gehst oder psychosozialen Dienst.
Ich weiß, von gemeiner Notfallsanität.
Ja, ne? Ja, okay. Also genau, es ist ja auch die Frage, ob du das in einer Person irgendwie verbindest oder ob du irgendwie andere damit anbindest. Ne? Also oder ob die zum Beispiel zusammen auf dem Auto sind oder dass du das irgendwie abgeben kannst. Also das fängt ja zum Beispiel, da kommen wir gleich nochmal irgendwie zu Patientenströme besser organisieren. Das eine ist ja, dass du das schon in der Leitstelle merkst, so, das ist gar nichts für uns, ich kann das direkt abgeben. Dann muss aber natürlich eine Response passieren. Du kannst nicht einfach sagen, tschüss, machen wir nicht, ist nichts für uns, sondern musst es irgendwie übergeben. Auf der anderen Seite ist es ja auch manchmal so, dass man das erst vor Ort merkt oder das nicht ganz einschätzen kann. Dann würde man vielleicht beide Professionen schon hinschicken oder vor Ort das irgendwie abgeben. Also gibt es ja ganz viele Optionen. Vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, wenn wir so zum Beispiel Streetworker nehmen würden, ja, also nehmen wir so dieses klassische, okay, das, was wir letztes Mal auch besprochen haben, jemand ist irgendwie an der Bushaltestelle und hat, genau, vielleicht Drogenintox, schläft da, Menschen haben irgendwie so Probleme irgendwie, also wollen eher so Distanz dazu wagen und rufen irgendwie bei uns an, ja, da bewegt sich jemand nicht, da braucht jemand Hilfe und wir können aber so, und das kann dann halt irgendwie krasser ist in jedem Fall irgendwie ein Notfall für die Person an sich, ja, aber das eine ist irgendwie, braucht der jetzt wirklich medizinische Hilfe, weil der irgendwie gerade nicht mehr atmet, so, oder hat er sich halt irgendwie gespritzt und das wird wieder passieren, hat eigentlich gar keine Lust auf unsere Hilfe und bräuchte eigentlich einen Streetworker, so, Sozialarbeit, akzeptierende Sozialarbeit, Druckraum, weiß ich nicht, oder Leute, die irgendwie verarmt sind und irgendwie Tafeln und so Vereine brauchen, so.
Ja. Genau, also da wird es, glaube ich, ja deutlich, dass man das hinkriegt. Und vor allen Dingen nicht falsch verstehen, man neigt ja oft dazu, in vielen Umfällen, ich kenne das jetzt aus dem beruflichen Umfeld auch ganz gut, wenn wir ein Problem haben und die erste Lösung, die allen einfällt, die funktioniert nicht, dann ist das Problem plötzlich gigantisch und wir halten uns alle daran auf, diese Probleme weiter aufzurollen. Ich glaube, alle Lösungen, die du gerade genannt hast, sind grundsätzlich durchführbar. Wir müssen sie halt nur organisatorisch so aneinander anbinden und in die Umsetzung gemeinsam bringen, dass sie am Ende funktionieren. Also sprich, das sind alles tatsächlich Möglichkeiten, die wir durchführen könnten. Also sie sind nicht abwegig, sie sind nicht unrealistisch oder unmöglich vor allen Dingen. Also bevor unrealistisch kommt, unmöglich. Also sie sind weder unmöglich, noch sind sie unrealistisch. Und das ist natürlich schon ein Wahnsinn.
Voll. Was wir halt im Hinterkopf haben müssen, dass fast alle diese Strukturen ehrenamtlich organisiert sind. Ne? Also Wir haben, also gut, Akutpflege sind wir ganz viel in vor allen Dingen so in dem Hilfsorganisationen-Segment irgendwie Krisendienste, kommt ein bisschen drauf an, aber ganz viel so akzeptierende Sozialarbeit, Druckräume, Tafeln, sind alles viel davon ehrenamtlich und auf Vereinsbasis irgendwie organisiert. Ne? Und da muss man sich als Gesellschaft halt die Frage stellen, hey, wie finanzieren wir das? Wollen wir das finanzieren? Sollen das prekäre Arbeitsbedingungen sein oder wollen wir da richtig was reinbuttern? Weil das am Ende auch irgendwie unser ganzes Sozialsystem und Gesundheitssystem halt mitstützt oder andersrum belastet. So. Also das wäre einfach dieses eine, Strukturen stärken. Nicht die einzelnen Leute nur auch, sondern alle drumherum. Aber jetzt würden wir vielleicht so ein bisschen, okay, das können wir als Gesellschaft tun, aber wenn wir jetzt Richtung Patientenströme gehen, dann finde ich es total spannend. Wie gehen wir, was haben wir für Angebote für den Rettungsdienst?
Ich würde, also einmal, ihr hört meinen Kater gerade sehr viel im Hintergrund. Hallo Ruben, schön, dass du seit Folge 1 dabei bist. der hat nämlich hier ein Thema, da gleich gefüttert wird. Aber okay, ich möchte euch vielleicht für den Rest jetzt gleich, was wir gerade gleich besprechen, also Einsatzmittel, was sind die Systemantworten, was können wir bereitstellen, ganz kurz ein Bild teilen, was ich in meinem Kopf habe, nämlich so eine Art Pyramide und die obersten 10%, das sind die echten Notfälle quasi, Herzinfarkt, Apoplex, das, was wir klar als Notfall definieren, zum Beispiel in Rettungsdienstgesetz und ähnliches, und dafür brauchen wir Rettungswagen, Notarzt-Einsatzfahrzeuge, die volle Versorgung. In Zukunft sollte es so sein, dass diese Pyramide noch ganz viele weitere Angebote hat und dass diese Top 10%, die Dringlichkeit dargestellt wird in dieser Spitze quasi, dieses Lebensgefährliche, dass das diese 10% ausmacht. Und 90% sind andere Hilfsangebote, ganz niederschwellig, na, vielleicht ganz unten der vorbeugende Rettungs, vielleicht vorbeugende Programme, ich will gar nicht vorbeugende Rettungsdienst sagen, aber vorbeugende Programme. Dazwischen Dinge wie einen Pflege, Notfallservice, wie auch immer, andere Dinge, Streetworker etc., die alle dazwischen sind und die nehmen immer einen Teil davon ab. Heute ist es anders. Wir haben viele dieser Dinge nicht und die Pyramide besteht quasi fast nur aus Notfallrettung. Das heißt, die Spitze ist gleich auch unten. Das heißt, bildlich gesprochen, keine Statistik, keine Empirie dahinter. Das, was 10% eigentlich die Notfallrettung sein sollte von morgen, die 10%, wo wirklich die Notfälle isoliert sind, sind heute immer noch dieselben 10%, aber halt, wir bedienen 90% dieser Pyramide mit Notfallrettung. Da, wo eigentlich 10% für da sind, bedienen wir mit 90%. Und wenn natürlich, das sind ja Prozentzahlen, wenn das Gesamtvolumen der Einsätze steigt, dann muss automatisch diese 90% mitsteigen und wir brauchen immer mehr. Anstattdessen müssten wir eigentlich diese hochqualifiziert auf die Notfallrettung spezialisierten Kräfte nur die 10% machen lassen und den Rest können wir durch ebenso hochprofessionalisierte und hochqualitative Angebote und Versorgung machen, die allerdings aus deutlich mehr Masse generiert werden können. Und so können wir das System machen. Sehr bildhaft gesprochen, es hilft mir allerdings immer, die Notfallrettung dahin zu bringen, wo sie eigentlich hingehört, womit ich aber zeitgleich nicht sagen will, dass Leute dafür sorgen, dass sie da nicht hingehört, dass diese 90% zustande kommen, sondern das System bedient es einfach nicht richtig. Kann man das nachvollziehen, Carsten? Ist das
bildlich genug? Ja, ich weiß nicht, ob es am Ende 10% sind, aber genau, ich glaube schon, ist klar. Aber genau, was du aufmachst, ist Bedarf, und das haben wir so ein bisschen schon in unserer Leitstellenfolge irgendwie gemacht, das Bedarf einer sehr empirischen, statistischen Erhebung, so, ne, dass wir irgendwie anfangen zu gucken, okay, also es fängt in der Leitstelle an, dass wir Abfrageprotokolle machen, wo wir sagen, okay, wo führt welches Notfallbild irgendwo hin? Dann, dass wir das gut einsortieren können, dass wir weitermachen mit, okay, was haben wir tatsächlich vorgefunden? Das braucht eine ordentliche Dokumentation im Rettungsdienst. Und dann sage, okay, wenn die das und das geschildert haben, hatten die meistens das oder brauchen die das? Und das dann auch nochmal zu evaluieren, indem wir die Krankenhausdaten nehmen und sagen, obwohl wir dachten, das wären, weiß ich nicht, ein schlechtes Beispiel jetzt zu nehmen, das wäre ein Herzinfarkt. Also irgendwas, was ein bisschen schwieriger zu diagnostizieren ist, vielleicht, wir dachten das schon sowohl in der Abfrage als auch in der Dokumentation, wo irgendwie Leute dann, also im Rettungsdienst gesagt haben, ja, könnte es schon sein, und dann schicken wir die ins Krankenhaus und dann war es irgendwie was ganz anderes. Also das muss man natürlich evaluieren, aber Kennzahlen gestützt, genau das rausfindig zu machen, okay, was sind die hochdringlichsten, hochpriorisierten Einsätze, wo wir irgendwie alles schicken wollen, und wie können wir die gut rausfiltern, dass wir da besser unterschiedlich priorisieren und können. Und das wäre nämlich genau eine Sache, dass wir, das, was Sven irgendwie schon angesprochen haben, dass wir nicht diese eine Systemantwort kennen und da zum Beispiel irgendwie die Einsatzmittel weiter ausdifferenzieren. Nämlich auch, selbst wenn wir diese ganzen sozialen und anderen Faktoren rausrechnen, gibt es auch in der Notfallrettung unterschiedliche Dringlichkeiten und unterschiedlich benötigte Kompetenzen. Und insofern wäre es schon mal ein erster Schritt, was viele Feuerwehren auch gerade gehen, viele Rettungsdienste, auch ein bisschen abgeguckt aus einem Paramedic-System im englischsprachigen Raum, zu sagen, wir unterscheiden zum einen nach Dringlichkeit und zum anderen nach Kompetenz. Du sagst, es gibt nämlich Einsätze, die brauchen irgendwie auf jeden Fall Notarzt, Notärztin, die brauchen Notsan, aber es gibt auch Einsätze, die brauchen nur eine Rettungssanitäterin oder einen Rettungssanitäter, weil wir fast immer transportieren, da gibt's gar nicht diese viel Spielraum vor Ort und wenig Medizin zu machen. Es braucht den Sachverstand nicht von einem ärztlichen Personal oder von einem Notsan. Da geht's vor allen Dingen um Transport. Und auch da gibt's aber Einsätze, die sind extrem dringlich. So, also jemand, der irgendwie eine spritzende Wunde hat, blutende Wunde, da muss irgendwie schnell jemand versorgen, Wundversorgung machen und dann fix ins Krankenhaus, braucht aber jetzt nicht krasse Medizin, soll aber trotzdem schnell da sein. Das wäre so ein klassischer Fall für eine Sache, wo jemand mit der Qualifikation, der recht kurzen Qualifikation in der Notfallmedizin, Rettungssanitäterin oder Rettungssanitäter ausreicht.
Ist nichts Neues, ne? Also weder im Ausland, also internationalen Raum, noch für Deutschland, denn es hat verschiedene Namen, nenn es RTWA, RTWB, nenn es im Ausland ALS oder BLS für Advanced Life Support oder Basic Life Support oder nenn es den NKTW, den Notfall-KTW, der irgendwo zwischen RTW und KTW rumhängt. Es gibt auch den Akuttransportwagen etc. Und das ist schnell kontrovers, weil man natürlich von ja, quasi, also das macht man ja ganz gerne in Diskussionen in Deutschland, es gibt zweite Klasse Patienten und so weiter. Nee, also so wie wir das gerade aufgebaut haben, ist es gemeint mit dem Bedarf, der dahinter steckt, aus dem Bedürfnis, Bedarf, und dann bedienen wir das. Und das kann ressourcenschonend sein, wenn es vernünftig durchgeführt wird. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass, als ich das erste Mal vom NKTW gehört habe, war das bei mir, wo ich früher mal im Rettungsdienst gefahren bin, da wurde das nämlich erprobt. Da wurden RTWs mit dem Stichwort NKTW alarmiert, immer dann, wenn die Leitstelle davon ausging, das könnte etwas sein, wo zukünftig ein NKTW hinfährt. Und das war eigentlich ganz cool zu sehen. Durch schlechte Kommunikation meines Erachtens wurde es aber gänzlich falsch verstanden. Das waren so die Einsätze, wo alle dachten, kein RTW-Einsatz, aber es war nichts anderes frei. Und das war schlecht gemacht, oder ich habe es als schlecht gemacht empfunden. Ich habe keine Ahnung, wie es am Ende komplett durchgezogen wurde. Ich weiß auch nicht, was die Daten ergeben haben. Ich glaube aber zu wissen, dass es in dem Bereich keinen NKTW bis heute gibt. Sind Möglichkeiten.
Ja, voll. Ich meine, wir würden doch im anderen Bereich auch nicht sagen, muss überall dann habe ich irgendein Beispiel jetzt.
Oh ja, ich mal gucken, ob du eine Analogie im Brandschutz findest.
Ja, oder im Brandschutz. Ich wollte gerade sagen, also wir sind doch irgendwie, wir wollen doch auch zum Beispiel in der Medizin, muss es ja nicht immer ein Arzt oder Ärztin sein. So, und also, wenn man das überhaupt so hierarchisch irgendwie aufbauen möchte, will ich vielleicht auch gar nicht. Sie ist einfach, das Ding ist bedarfsgerechte Beschickung. So, ne? Und wenn wir diese Ressource Notsans oder auch zukünftig vielleicht auch Notärztinnen und Notärzte nicht so viel haben, dann müssen wir halt gucken, wo müssen wir die auf jeden Fall hinschicken und wer kommt vielleicht auch ohne aus. Weil irgendwie auf der einen anderen Seite ist der, wenn der Notsan oder die Notsan irgendwie um die Ecke gebunden ist für eine spritzende Wunde, wo sie genau das Gleiche macht wie ein Rettungssanitäter oder Rettungssanitäterin und auf der anderen Seite braucht aber jemand irgendwie dringende Medizin, dann haben wir was schlecht gemacht und haben wir die Versorgung für alle schlechter gemacht. Und deswegen bedarfsgerecht, genau. Es gibt da so eine große ein recht großer Rettungsdienstbereich im Osten Deutschlands. Die haben angefangen, diese Daten, die sie da gesammelt haben und wie sie beschicken, in einer Open-Data-Strategie zu veröffentlichen. Und da könnt ihr reingucken.
Verlinken wir euch auch. Oder wie Carsten sagen würde, er schickt euch das.
Das muss natürlich Sven verlinken, weil ich arbeite da.
Ist das ganz kurz so ein Einschub, ich schicke euch das, so ein Meeting-Ding? Ja, ich schicke euch das gleich mal rüber.
Schick das rüber.
Ich schicke euch das.
Ich drop euch
das. Ich passe das in den Teams-Chat. Ich drop euch das. Könnt ihr mal reingucken.
Und dann geht es natürlich auch darum irgendwie, wenn wir gerade von Bedarfen geredet haben, zum Beispiel, aber das inzwischen zum Glück auch ein bisschen mehr verbreitet, Telenotarzt oder Telenotärztin. Zu sagen, es geht hier irgendwie um Verantwortung zu übernehmen oder es geht hier nochmal um irgendwie einen Einblick zu irgendwas zu bekommen. Diese Person muss nicht unbedingt vor Ort sein, vielleicht für bestimmte Sachen, ne? Und da fangen immer mehr Rettungsdienstbereiche an, Telenotarzt, Telenotärztin zu etablieren, die sehr viel mehr Einsätze und sehr viel mehr Einsatzmittel irgendwie begleiten kann und die ärztliche Perspektive reinkriegt, ohne vor Ort sein zu müssen. Super.
Ja, genau, um das kurz zu umreißen, wie funktioniert ein Telenotarzt-System? Grundsätzlich gibt es einmal, wie Carsten richtig sagte, irgendwo einen Notarzt, eine Notärztin, welche vor einer technischen Einrichtung wie ein Computer sitzt und über Telemetrie Messwerte und verschiedene Übertragungsarten von Besatzung draußen erhalten kann. Das kann unterschiedliche Ausbaustufen sein. Es gibt also Ausbaustufen, nicht, sondern auch Interpretationen mit Video, ohne Video, mit kompletter Übertragung aller Patientendaten und. Und auch mit verschiedensten Konsequenzen. Das geht von der rein beratenden Funktion, hey, ich würde das machen oder ich würde dies machen, bis hin zu auch Freigabe von Medikamenten, die also dann von der Besatzung vor Ort ohne dem Beisein des Arztes, der Ärztin gegeben werden können. Und man folgt verschiedenste Ziele damit. Zum einen, wie Carsten schon sagte, ich kriege einen großen Teil von Ressourcen ärztlich betreut. Also ich kann quasi auch weniger Notarzt-Einsatzfahrzeuge dann in den Bedarf schicken, weil ich einfach schnell Hilfe leisten kann und an diese ärztliche Komponente an die Einsatzstellen bringen kann. Weiterhin kann ich mich auch absichern. Also die Hemmschwelle, einen Arzt, eine Ärztin dazu zu ziehen von der Besatzung, um sich nochmal rückzuversichern etc., ist deutlich niedriger. Also ich habe das selbst früher gehabt, dann stehst du da und denkst, oh Alter, das sind alles Symptome, da bin ich mir nicht 100% sicher. Ich habe nicht genug Erfahrung, um definitiv auszuschließen, dass das jetzt hier kein Herzinfarkt ist. Ich alarmiere einen NEF nach. Und dann ist immer lieber einmal mehr einen NEF nachalarmiert worden, weil man sich nicht sicher war. Das kann ich jetzt, diese Hemmschwelle kann ich mir nehmen, weil auch wenn ich den Tele-NA, den Telenotarzt dann aktiviert habe, kann ich ja danach immer noch zum Schluss kommen, oh, ich brauche hier einen Arzt vor Ort. Weil das, was ich jetzt hier an Maßnahmen freigegeben bekommen kann, das, was er mir anleiten kann, das hilft mir noch nicht. Das reicht mir noch nicht.
Ein Schub an der Stelle, auch wenn wir es eigentlich später machen wollen, da ist natürlich, weil du es gerade angesprochen hast, da lieber mal nachalarmieren. Da ist natürlich auch dieses Verhältnis, okay, Notarzt, Notärztin, wer kommt da? Je nachdem, was man auch für Erfahrungen gemacht hat, dann kriegt man irgendwie auf den Deckel, weil man Maßnahmen gemacht hat, die man nicht darf oder nicht. Es ist irgendwie ein ganz Riesending. Wir haben eigentlich diesen Beruf des Notfallsanitäters, Notfallsanitäterin, wo irgendwie klar ist, was die können und was sie nicht können. Und trotzdem ist es egal, wo man, also haben wir schon angesprochen, in Deutschland total unterschiedlich, wo sie sind, was für Maßnahmen sie machen können. Das heißt, die Versorgung, und das ist auch ein großer Kritikpunkt. Deswegen ganz klar irgendwie SOPs, Standard Operation Procedures oder als ähnliches, irgendwelche Leitlinien basiert, klar zu machen, da sind die Kompetenzen, das dürft ihr und das könnt ihr auch rechtssicher tun und das passt und dann macht ihr bitte das und das nicht und dann wendet ihr euch an uns oder also da auch eine Kultur zu schaffen von das dürft ihr, das trauen wir euch zu, das dürft ihr und ihr dürft aber natürlich auch irgendwie, wenn ihr an eure Grenzen kommt oder unsicher seid, euch jemanden dazu holen, ob das jetzt telemedizinisch ist oder auch vor Ort, ne?
So wie zum Thema, Sven hält sich nicht ans Skript. Touché. Wir kommen halt immer mehr, das ist die Entwicklung, in einen nicht arztbesetzten Rettungsdienst. Ja, also wenn wir uns die Entwicklung mal angucken, früher, wo man quasi so ein NRW hatte, da kommt immer der Arzt, also bis heute ist es ja in der Gesellschaft verankert, da kommt der Notarztwagen. Und dann wird man, also ich würde, war immer schön, wenn man so, ja, der junge Mann hier ist Arzt, der hilft dir jetzt. So, also damals war ich noch jung, da war wenigstens das richtig. Und das ist ja die Entwicklung. Und ich glaub, an der Stelle ist es auch ein guter Überpunkt zu unserer möglichen dritten Folge, die eines Tages noch kommt. Seid gespannt. Ich glaube, da können wir das Thema sehr gut nochmal aufgreifen.
Also gerade in einer, also ja, ich will den Punkt aber machen, den du gerade gesagt hast. Nämlich dieses zu denken, hey, und wir haben irgendwie eine ausgedünnte Krankenhauslandschaft, also zunehmend vermutlich, wie es gerade aussieht, wird die auch noch weiter ausdünnen. Wir haben irgendwie akuten Fachkräftemangel auch unter den Ärztinnen und Ärzten. Und das heißt, es wird irgendwie eine Kombination schon irgendwie werden. Die Fahrten ins Krankenhaus werden länger werden. Und gerade auf dem Land und die Zubringer von ärztlichem Personal wird auch länger dauern. Das heißt, dieses ganze Thema Rettungstransporthubschrauber, RTH, gelben, roten, grünen, was gibt's alles? Hubschrauber, die Leute so kennen, die auf, die meistens mit Notarzt oder Notärztin besetzt ist. Das wird vermutlich auch irgendwie mehr Thema werden, sowohl als Zubringer als auch als zum Transport ins Krankenhaus.
Sven? Also, ja, also nur Leute aus der Nicht-Polizeilinie gefahren habe, wäre und etwas Nerd angehaucht, achten auf die Farbe von Hubschraubern.
Okay, machen wir weiter.
Also ich auch, will ich jetzt sagen, bevor sich jemand angegriffen fühlt, inklusive dir, ich tue das auch. Und
ich
wundert sich ja manchmal.
Ich hatte kurz überlegt, ob ich dieses, weil es irgendwie so ein, diese gelbe Farbe bei vielen irgendwie im Kopf ist und für bei manchen das ein Thema ist, diese vier Buchstaben dann zu nennen, und ich wollte das nicht tun, deswegen bin ich irgendwie auf dieser Farbe hängen geblieben.
Was wir aber mal ganz kurz sagen müssen, bezogen auf die Farben, so ein Fun Fact, der vielleicht nicht jeder bewusst ist. Bei den orangenen Hubschraubern handelt es sich um Zivilschutzhubschrauber. Darum die orangene Farbe, die ja an Katastrophenschutz, Zivilschutz angelehnt ist. Das muss man sich mal ganz kurz verdeutlichen. Die Dinger sind grundsätzlich für den Zivilschutz, als Erinnerung, Zivilschutz trifft dann in Kraft, Bundesaufgabe, wenn wir den Verteidigungsfall bzw. den Kriegsfall ausgelöst haben, dann sind die zum Schutz der zivilen Bevölkerung geeignet. Dafür sind die da. Also zum Thema, das ist alles weit weg, der Rettungshubschrauber, mit dem ich am meisten zusammengearbeitet habe in meinem Leben, Christoph 4, stationiert in Hannover an der Medizinischen Hochschule, ist ein Zivilschutzhubschrauber. Mal nur für den Hinterkopf, Leute.
Ja, sehr richtig.
So wie zum Thema Nerd, ne?
Also, ja, haben wir jetzt
finde ich aber
nochmal platziert. Gut nochmal platziert. Dann ist auch die Frage, hey, können wir nicht, wir haben irgendwie auch nicht nur eine Standardantwort, was wir schicken, sondern auch, wo wir hinfahren. Und auch daran könnten wir was ändern. Warum nicht gucken, okay, wir sind jetzt schon hier, es ist vielleicht gar nichts für uns, es ist vielleicht jetzt, braucht doch dringend Hilfe, aber nichts fürs Krankenhaus, dass wir dann durchaus irgendwie die Möglichkeit auch aufmachen, dass das Einsatzmittel, das jetzt da ist, auch woanders hinfährt, weil das Angebot besser ist. Nehmen wir irgendwie Notfallpraxen oder. Und man kann da auch irgendwie noch weitergehen, zu gucken, okay, wir haben jetzt diesen Patienten hier, der braucht Hilfe, wir sind jetzt hier, wir würden jetzt irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde in das und das Krankenhaus fahren, aber eigentlich braucht er oder sie nur um die Ecke das und das. Dass wir hier irgendwie besser vernetzen, es gibt ganz tolle Zuweisungssysteme, die man mehr vernetzen könnte. Und man sagt, okay, hier in der Notfallpraxis ist gerade Kapazität oder die könnten das versorgen, die sind offen. Und dann auch die Möglichkeiten zu schaffen, dass der Rettungsdienst abrechnen kann, dorthin zu fahren. Das vielleicht so ein bisschen zu Patientenströmungen. Aber wir können auch noch ein bisschen weiter rauszoomen. Zum Beispiel psychosoziale Intervention am Telefon. Warum nicht in der Leitstelle schon jemanden haben oder vermitteln, der bei psychischen Ausnahmesituationen erstmal es nicht mit einer Intervention versucht? Es gibt Fälle, wo eine Ansprache, ein Gespräch am Telefon schon funktionieren kann und Leute irgendwie so runtergeredet werden können, dass sie erstmal sich wieder selber helfen können oder selbstständig irgendwo hingehen können oder dass eben nicht mehr so dringend ist. Das geht. Oder dass man jemanden vermittelt.
Ja, da muss man sich einfach mal verdeutlichen, dass die Hilfe bei der Annahme des Notrufes schon anfängt.
Ja.
Natürlich, wir haben alle die standardisierte Notrufabfrage oder die strukturierte Notrufabfrage, je nachdem, vor Augen, wo man jetzt klar abgefragt wird und dann so schnell wie möglich ein bedarfsgerechtes Rettungsmittel daraus fährt. Allerdings gibt es auch sehr, sehr viele Notrufe, und das wissen eigentlich die Disponierenden am allerbesten, wo man gar nicht so richtig, wo geht's denn jetzt hin und was sollen wir machen? Und da fängt die Hilfe ja schon an. Wir sprechen mit den Leuten. Das muss nicht immer gleich die Telefonreanimation sein. Das können ganz andere Situationen sein, bis hin zum Bekämpfen eines Entstehungsbrandes, was auch immer, oder. Stabile Seitenlage wird angeleitet und. Und das kann man ausbauen. Man braucht aber die Ressourcen dafür. Viele Rettungsleitstellen, wenn nicht sogar alle Rettungsleitstellen, sind ja nicht dafür ausgerichtet, dass wir lange mit den PatientInnen sprechen. Es geht um die Dispositionszeit, das heißt, wie schnell kriege ich zwischen Annahme des Notrufes und Ausfahren, wie schnell kriege ich es hin, so schnell darf das Gerät da irgendwas hinzuschicken. Das ist natürlich auch grundsätzlich richtig, ist aber für einen Notfall ausgelegt. Das ist nicht dafür ausgelegt, dass ich denen dort schon helfe.
Absolut. Und wir werden aber, also das ist genau, sind zwei Punkte. Jetzt kann man natürlich sagen, Moment mal, wollt ihr jetzt hier immer einen Psychologin oder Psychologen in die Leitstelle setzen? So, kriegen wir das hin? Kriegen wir das in unserer Leitstellenlandschaft hin? Wie viele Leitstellen haben wir? Nee, aber es geht darum, Systeme zu machen. Also vielleicht wäre das in großen Leitstellen sogar okay. Aber irgendwie Systeme zu entwickeln, wo wir sagen, bedarfsgerecht irgendwie das zu probieren und abzugeben. Ne? Warum nicht an einen, es gibt Genau, also zum Beispiel Krisendienste, wo man irgendwie abgeben kann. Da muss man das schaffen, dass man das direkt vermittelt. So wie wir auch, wie viele, viele Leitstellen an die Kassenärztliche Vereinigung eher niedrig priorisierte medizinische Hilfe ersuchen, halt abgeben. Genauso könnte man sich das für psychosoziale Themen vorstellen.
Dann muss man aber jetzt immer gucken, wir sagen jetzt immer abgeben etc., dann muss die Infrastruktur das aber auch hergeben.
Na klar.
einen Anruf dorthin vermitteln. Also jeder weiß, was passiert, wenn ich einen KV anrufe. Es dauert ewig. Entweder hänge ich in der Warteschleife, also jetzt aus meiner Erfahrung, ja, ich habe das jetzt länger nicht mehr gemacht, aber ich hänge lange in Warteschleifen rum. Dann kommt jemand, ja, alles klar, dann müssen wir rumkommen und dann dauert es auch wieder 3 Stunden.
Aber guter Punkt, Anreize schaffen. Wir versuchen nämlich gerade irgendwie so sehr, die Leute dazu zu erzählen, die richtige Nummer anzurufen. Wir wollen aber überhaupt, dass sie erstmal in dieses Triage-System reingehen und nicht schon irgendwie in einer Notaufnahme sitzen eigentlich, so, wenn wir das gesamtgesundheitssystemisch irgendwie sehen, ne? Und da ist Thema Niederösterreich, die dann irgendwie sagen, ruft uns an und wir triagieren euch, nicht andersrum. Und dann irgendwie, und die Anreize, die dort geschaffen werden, ist halt, dass du dann priorisiert behandelt wirst, ne? Dass du dann priorisiert eine Beratung bekommst, dass du dann, wenn du an eine Hausarzt- oder Facharztpraxis vermittelt wirst, dass du dann eine Nummer bekommst und da an den Wartenden, die sich nicht in der Triage untergeben hat, vorbeilaufen kannst, so, ne?
Ja, also genau, und es geht also genau weiter. Also ich muss wirklich, du kannst ja Richtwerte da hinsetzen, ne? In 10 Minuten möchte ich bitte, dass die gesamte Hilfe abgelaufen ist. Klar, die Dispositionszeit im Notfall, die ist dann deutlich geringer, die dauert dann meinetwegen nur 60 Sekunden, dann ist ein Auto auf der Straße, plus eine Minuszeit, bla bla bla. Aber wenn ich in einen KV komme, dann möchte ich trotzdem, dass diesem Patienten immer von 10 Minuten gesagt wird, was geht denn jetzt hier, und nicht sich stundenlang durch lächerliche Abfragen klicken muss, die bis heute mit schlechten Stimmenerkennung arbeiten, also der Wahnsinn, was die da, also ich kenne es halt am meisten, es liegt wahrscheinlich am Alter von irgendwelchen Telefon- und Internetanbietern. Solche Abfragen dürfen nicht sein, weil das ist überhaupt nicht attraktiv. Da rufst du einmal an und nie wieder. Und gerade dann, wenn die andere Person auch noch einen vielleicht für uns jetzt nicht 1:1 nachvollziehbare Situation erhält, aber eine Situation, in der sie Hilfe braucht, dann braucht die keine Bandansagen, dann braucht die kein Gedudel in irgendwelchen Warteschleifen, dann braucht die keine Tasten drücken, da muss jemand sein, der sich darum kümmert und der bleibt da so lange, bis das ganze Problem gelöst ist.
Und wenn jetzt jemand fragt, da ja, wer bezahlt das denn oder was kostet das, dann muss man sagen, Moment mal, das System ist so, wie es jetzt gerade ist, extrem ineffizient. So, ne? Also wenn die Leute halt in der Notaufnahme stattdessen sitzen, dann ist es 10-mal billiger, irgendwie jemanden, der ein bisschen besser vortriagiert, anstatt den dort vor Ort zu haben in der falschen Versorgungsstruktur.
Die Frage ist vor allen Dingen auch meines Erachtens dann anders zu beantworten, und zwar, was kostet es? Naja, was kostet es nicht? Es kostet kein Rettungswagen, der mit Blaulicht mindestens ein Notfallsanitäter mit dem ganzen Gedöns, was da dran hängt, Bereitstellungskosten, Vorhaltekosten, allen Gedöns und vor allen Dingen dann Abwesenheit, dahin fährt, nur um rauszufinden, dass man nicht helfen kann, beziehungsweise einfach nur einen verbesserten Transport Richtung Krankenhaus darstellt. Das kostet es nicht. Und darum greift das ineinander, sind wir wieder bei einer Analogie mit Zahnrädern etc.
Wenn wir jetzt schon bei Zahnrädern sind, will ich nochmal irgendwie mobile Pflegeteams, Akutpflege, Kurzzeitpflege ansprechen. Ich möchte kassenärztlichen Bereitschaftsdienst ansprechen, Taxivermittlung mit Voranmeldung irgendwo, ja. Fertig finanziert. Wir sagen immer so, ey, ihr könnt euch einfach ein Taxi holen. Aber welcher Patient oder welche Patientin holt sich denn tatsächlich ein Taxi, nimmt diese Rechnung, reicht die bei der Krankenkasse ein? Hallo, der Weg ist einfach viel zu lang. Wir müssen viel besser auch irgendwie palliativmedizinische Strukturen schaffen, ne? Also, dass Leute, wenn die das irgendwie klar formuliert haben, wenn ihren Wunsch klar formuliert haben, das vielmehr auch im häuslichen Umfeld irgendwie hinbekommen. Die Interaktion mit Krankentransport, der ganz oft irgendwie ein anderes Segment ist, wo wir sagen, es gibt Einsätze, die laufen bei uns auf, die sollen auch irgendwann ins Krankenhaus, aber nicht durch uns. Wenn wir das irgendwie gut mit einer Schnittstelle abgeben könnten, dann kann man da sehr viel mehr machen und natürlich irgendwie auch sowas wie Liegentaxi oder so einzubinden. Digitalisierung, irgendwie ein E-Rezept mit einzubinden und
Ja, bis hin zur Krankenakte, die einfach auch mal digital vorliegen kann, die man einsehen kann, wo Leute viel schneller unterwegs sind. Also ich war letztens im Krankenhaus und am Ende wollten wir die Patientenakte haben. Und hieß es, ja, dann müssen sie uns einen Fax schicken. Ich habe ein Ziel in meinem Leben, ne? Unter anderem, ich habe noch nie in meinem Leben einen Fax geschickt und ich will das auch nicht mehr machen. Es fällt mir immer mal wieder schwer, das einzuhalten. Und das kann nicht sein. Freunde der Sonne, das funktioniert so nicht. Wir sind bei Online-Krankschreibung, also E-Krankschreibung, wir sind bei E-Rezepten, die ich auch schon über Apps meiner Apotheke bereitstellen kann und so weiter. Wir haben auch, also wir können komplett per App einen Notruf absetzen, ne? Nora-App, das funktioniert. Und also und es kommt nicht zusammen. Und trotzdem sitzen wir da, ja, also jetzt müssen wir mal einen Fax schicken. Nee, das funktioniert besser. Leute, ganz im Ernst.
Ich möchte noch einen Ausflug machen, bevor wir so ein bisschen in unsere Schlussrunde kommen, weil Sven hat es vorhin angesprochen und genau, ich hatte mit denen auch irgendwie viel zu tun. Der vorbeugende Rettungsdienst, wenn als Begriff gibt es den, als Institution gibt es den schon, und zwar in Berlin. Ich würde einmal auf den eingehen und da gibt es eine kleine Veröffentlichung zu. Die packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Ja. Vielleicht würden auch manche sagen, es geht darüber hinaus, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Beispiel, wo man sagen kann, das könnten Faktoren sein. Ja. Das sind im Großen und Ganzen 4, die in dieser Veröffentlichung drinstehen. Das heißt, irgendwie Bevölkerung erreichen. Da reden wir genau um diese Themen, Resilienz schaffen, vielleicht auch Schnittstellen zu den verschiedenen Playern in der Bevölkerung, weil die Bevölkerung ist ja auch nicht die Bevölkerung, sondern wir haben schon darüber geredet, Sozialsysteme, Gesundheitssysteme und, und. Hier Schnittstellen zu sehen und aufzubauen und zu gucken, von wem, wie passieren denn hier diese Patientenströme und können wir da irgendwie das ein bisschen besser interagieren machen. Wir haben in dem Sinne gibt es die Sozialarbeit würde, glaube ich, von einem Case-Management reden, also zu sagen, okay, uns rufen gewisse Leute sehr, sehr oft an, warum? Und die scheinen ja irgendwie mit der Hilfe nicht ausreichend zu, also es wird ja nicht nachhaltig funktionieren, sonst würden sie uns ja nicht immer wieder anrufen. Das heißt, man geht da rein und guckt sich die Fälle an, macht tatsächlich richtige Sozialarbeit an den Leuten und guckt, okay, mit den Leuten natürlich, guckt sich das an, wie können wir denen helfen? Was an unserem Angebot stimmt nicht? Warum sind sie nicht mit dem einmal ins Krankenhaus gefahren? Reicht aus, ja. Da gibt es natürlich irgendwie Limitationen. Wir haben schon von Obdachlosigkeit und Drogenkonsum geredet. Aber es gibt auch ganz viele, die kriegen wir da irgendwie rein. Dann Hotspots wäre so ein Thema. Das trifft vor allen Dingen wahrscheinlich städtisches Umfeld, urbanes Umfeld, wo, das kennen wir irgendwie alle, bestimmte Hauptbahnhof in Frankfurt wäre irgendwie so ein Klassiker. Oh, in Berlin wäre das irgendwie, weiß nicht, Alexanderplatz oder so. Wo man dann irgendwie sagt, so hier ist irgendwie viel Obdachlosigkeit, Drogenkonsum. Was kann das sein? Und dann haben wir, sind wir schnell bei diesem Streetworker, Social Lands, Hotspot, wo man irgendwie vor Ort irgendwie direkte Arbeit machen kann und dadurch den Rettungsdienst entlasten kann oder das passgenauere Angebote für die Leute zu finden. So, den Artikel werde ich euch auf jeden Fall schicken. Und das ist total spannend und da kann man natürlich ganz viel machen und das sind super engagierte, super cooles Team, die da gerade versuchen, genau das irgendwie, ja, viel auszuprobieren und die damit auch schon ganz schön viele Erfolge geleistet haben. Genau.
Du nimmst das ja hier wie ein Meeting wahr, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, dass die Redeanteile in deinen Meetings, die du in Real hast, nicht ganz so hoch sind wie hier. Schöne Grüße an all die, die das ertragen müssen. Auf jeden Fall.
Grüße gehen raus.
Ja, nein, finde ich richtig zusammen. Ich mache mir jetzt schon seit ein paar Minuten darüber Gedanken, wie man das umsetzen soll. Und das ist, wie schon angesprochen, so komplex. Und das, aber eigentlich, wenn man sich das so anhört, also ich hoffe, euch geht es so ähnlich wie mir jetzt gerade, eigentlich hat man darauf Bock. Man denkt so, Alter, das sind doch alles coole Ideen, lass es doch mal machen. Und es scheitert auch nicht, und das möchte ich auch niemandem unterstellen, ich habe das ja eben so ein bisschen so dargestellt, oh, mach doch endlich mal. Das scheitert auch nicht daran, dass die Leute keinen Bock auf Lösung haben. Ich würde jetzt auch niemanden eine bereichernde Absicht da rein interpretieren und unterstellen. Das möchte ich überhaupt nicht tun. Aber es sind sehr, sehr viele Interessen hier vertreten, die auch viel zu Recht vertreten sind, ne? Und das sind auch nicht immer nur, das ist nicht immer nur die Ärzteschaft, die sagt, oh, unsere Kompetenz ist hier heilig. Aber auch, es ist auch die Trägheit unserer Systeme. Es ist auch alteingesessene Systeme. Aber unsere Rettungsleitstelle ist immer unsere hochheilige Rettungsleitstelle. Da reden wir noch nicht von Gesundheitsleitstellen, weil das ist ja irgendwie noch sehr weit weg. Es ist auch das Thema, ja, Feuerwehr, das ist doch Feuerwehr und Rettungsdienst ist Rettungsdienst. Nein, Feuerwehr ist BTK und Rettungsdienst, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenschutz und Rettungsdienst. Das sind alles Dinge, die muss man ändern und die muss man systemisch ändern und man muss sie im sehr, sehr großen Stil ändern. Also wir sind halt im Föderalismus unterwegs und das ist nicht immer da unbedingt zu.
Großer Flickenteppich.
Ja, es ist aber auch nicht wieder die Generalpauschale. Ja, ohne Föderalismus wäre das alles besser. Es gibt auch im sehr nahen Umfeld nicht föderalistisch organisierte Länder, die sehr vergleichbar sind und da läuft es jetzt nicht
unbedingt. Und das ist ja genau der Punkt, dass du denn dadurch halt auch kleine Rettungsdienstbereiche hast zum Beispiel, wo man irgendwie gut vernetzt ist, wo man auch Sachen ausprobieren kann. Ne? Hätten wir jetzt irgendwie ein ganz deutsches System, bis man da was umgestellt hat. Und dann ist ja auch noch die Frage, ob das in die richtige Richtung geht. Also Genau, ich will gar nicht den Föderalismus immer so verteufeln. Der kann auch, also ich glaube, aber der macht es natürlich auf gewisse Weise irgendwie manchmal auch sehr ineffizient. Deswegen würde ich, also bevor, genau, dieser Frust, den wir irgendwie haben, dachten wir, dass wir das irgendwie zum Schluss irgendwie nochmal eingehen und quasi sagen, was kann welche Peer Group irgendwie machen? Sven will aber davor noch was sagen.
Ich will noch ganz kurz mal drauf hinaus. Ja, allerdings, dass diese Lösungen, die sind notwendig und dieser Stein kommt ins Rollen und man wird sich nicht lange davor versperren können. Also auch im Föderalismus ist es nicht so, dass wir alle rumsitzen können und nur wenn wir Bock haben, uns zu verändern, das tun. Es heißt jetzt nicht, dass die äußeren Zwänge sofort leidgebend sind, aber die Gesellschaft verändert sich und dann müssen wir uns mitverändern. Und wenn wir lang genug irgendwo rumsitzen und es immer so gleich machen, das betrifft gerade Feuerwehren ganz schnell, weil wir immer so, ja, haben wir immer schon so gemacht, machen. Wenn wir zu lange das, was wir immer schon gemacht haben, weitermachen, dann werden wir den Anschluss verpassen und im Zweifel gestuckt, früher oder später. Das ist jetzt sehr dramatisch gesagt, aber die Zukunft ist nun mal bezogen nochmal auf Leitstellen, dass man guckt, dass Gesundheitsleitstellen etabliert werden, dass das sich weiterentwickeln muss. Und wenn man das nicht tut, dann verpasst man vielleicht den Zug. Das ist nur so mein Gedanke dazu.
Deswegen ist Vernetzung so wichtig und zu gucken, was die anderen machen. Und wenn da irgendwer eine gute Idee hat und damit gute Erfahrung hat, ist man gut damit beraten, sich das wenigstens mal anzugucken.
Spannende Frage wäre ja jetzt eigentlich schon, was, und das klingt ja alles so abstrakt, das kann man sich das alles anhören, ja, das haben sie ja gut dargestellt, vielleicht auch nicht, eure Meinung sagt sie uns, aber was können wir denn tun? Also was können wir denn jetzt tun?
Deswegen dachte ich, ob wir einfach auf die einzelnen Leute zu, also quasi gehen, was könnte wer machen? Ja, ich meine, hier steht auch Politik, die Frage ist, wie viele PolitikerInnen uns zuhören am Ende, aber ihr könnt das ja auch an die befördern.
Politiker werden.
Ja, entweder werden wir das oder die Leute stellen das an. Ich meine, wir sind ja im Wahlkampf, kann man ja, wenn nächstes Mal eine Haustürwahlkampf. Nee, fangen wir mit jedem Einzelnen an,
ja? Oh, jetzt wird's aber spannend, Kai.
Fangen wir mit jedem Einzelnen von euch an. Also, ob Rettungsdienstfachpersonal erstmal nicht. Jeder Mensch in Deutschland kann sich mit den zentralen Anlaufpunkten irgendwie beschäftigen und sagen, geh mal irgendwie durch, wo würde ich denn hingehen, was habe ich in meiner Umgebung, was gibt's? Gibt's hier Notfallpraxen, was ist irgendwie mit der Nachbarin, dem Nachbarn, der bald pflegebedürftigen Mama, wo, dass man vorher irgendwie drüber redet, Patientenverfügung schreibt, Hausnotruf sich organisiert, whatever, in seinem sozialen Umfeld, und das ist vielleicht auch immer das Allerwichtigste, prosozial aufrufen, gucken, in sein Umfeld zu gehen, können wir irgendwie, wem irgendwie helfen, können wir hier das schaffen, aber auch für sich selbst eine Art von Risikomanagement zu machen, vorher zu überlegen, was mache ich eigentlich, wenn? So, irgendwelche Links zu haben, den Link zum ESMED-Protokoll, Telefonnummern.
Ihr seid die MultiplikatorInnen, ne?
Kurse also machen.
Das genau das ist es.
Kurse machen.
Ja.
Ja, aber genau das Gleiche. Gucken, welche Versorgungsstrukturen gibt's. Aber Rettungsdienst, weil du gerade MultiplikatorInnen sagst, wir als Rettungsdienstfachpersonal im Großen, was auch immer wir für eine Qualifikation haben, sind MultiplikatorInnen, genau, die irgendwie sagen können, mit den Leuten reden können. Wir merken, also wenn Leute so, ja, die sind doch interessiert. Das, was Sven vorhin gesagt hat, so die meisten haben Bock, das zu wissen, haben aber, die Barrieren sind zu groß, sich das irgendwo einzuholen. Weil wenn ich auf irgendwie rumgoogle, dann komme ich immer gleich auf, wählen Sie im Zweifel die 112. So.
Und, ja, das, und also das ist die zwei Outcomes, ne? Entweder wähl die 112 oder du hast Krebs. Ja, das ist das, was bei Google immer rauskommt.
Und aber da irgendwie, also genau, vielleicht als Rettungsdienstfachpersonal mehr auf dieses, hey, wir haben irgendwie einen bildenden Charakter, wir können doch irgendwie sagen, was gibt's und da Angebote machen und nicht so die Schuld auf die Leute zu schieben.
Apropos Schuld auf die Leute schieben, das ist mir sehr wichtig. Also ich war auch mal im Rettungsdienst, ich habe diese Zeit sehr genossen und oft wünsche ich mir die auch zurück, weil ich da einfach wieder Bock drauf habe. Und ich weiß, wie das ist mit Patientinnen. Ich weiß, wie das ist, um 3 Uhr morgens beim Patienten zu stehen, wo die gepackten Taschen da stehen und man angezogen ist und dann die größte Aufgabe eigentlich, diese ganzen Kleidungsstücke wieder auszuziehen, damit man wenigstens mal einen Blutdruck messen kann. Ich weiß das. Die Leute können aber meistens nichts dafür. Klar, in Klammern, es gibt auch Menschen, die böswillig sind, es gibt auch Menschen, die das absichtlich ausnutzen etc., aber das ist nicht die Mehrheit. Die meisten Leute brauchen Hilfe und jeder Mensch, der anruft, der wird Hilfe bekommen. Und weil das System es noch nicht anders hergibt, ist es noch nicht und noch lange nicht die Schuld der Menschen, die da anrufen. Die brauchen am Ende einfach nur Hilfe. Meistens baut man ja auch einen guten Kontakt zu PatientInnen auf und kann gegebenenfalls selber noch mal ein bisschen aufklären und dafür werben. Aber bitte sagt den Menschen nicht, rufen Sie nicht wieder an. Das haben die schlichtweg weder nötig noch verdient.
Voll. Unterstreichen. da einfach irgendwie das eigene Selbstverständnis oder irgendwie ein Feedback an das System gehen, an wen auch immer, sagen, hey, wir wollen, brauchen sowas, wo ich irgendwas hinschläge, wo ich ein Qualitätsmanagement machen kann, wo ich Feedback geben kann und sagt, ey, warum schickt ihr da das und das hin? Können wir da bitte drüber reden? Gibt es da irgendwie Alternativen? Konstruktiv sein und immer im Kopf haben, dass wir strukturell auch untertriagieren. Es ist total spannend, wenn man da mal eine Rückmeldung bekommt, was aus dem Patienten geworden ist, den man da neulich hingefahren hat, wo man dachte, Mann, der hat doch nichts. Und dann kommt am Ende raus, 2 Wochen im Krankenhaus geblieben. Spannend.
Ja, wir, genau, das Feedback-System fehlt da ja oftmals auch. Ich will es vielleicht noch weiterziehen. Wenn man nicht dem Patienten die Schuld gibt, dann sucht man immer die anderen Schuld und der nächste ist am meistens Leitchen-Disponierende oder so. Wo man dann anfängt, irgendwie vielleicht mal anzurufen und dann auch noch böse ist und dies und das. Beidseitig sprecht im Zweifel mit den Leuten. Ich weiß, manchmal sind Rettungsleitstellen weit weg, da kennt man die Leute auch nicht, manchmal ist es kürzer, dann geht man kurz hoch, fragt nochmal. Aber sprecht miteinander und versucht das voreinander Verständnis zu entwickeln. Das geht in beide Seiten. Einmal vom Rettungsdienstpersonal als Beispiel auf den Rettungswagen, aber auch für die Disponierenden. Ne? Wenn da jemand anruft und wie erregt ist und genervt ist, warum muss ich da hin und, dann muss man einfach die Informationen, die man hat, teilen oder ein gemeinsames Situationsbewusstsein entwickeln.
Da ist auch mal das die Frage, man nicht ob man jetzt Frust ablegen will. Und dann ist es auch, hat das auch schon passiert oder ob man tatsächlich interessiert daran ist, das zu verbessern. Aber ja, genau, lass dieser Ebene drüber gehen, ja. Also irgendwie Leitstellen, ärztliche LeiterInnen von Rettungsdienstbereichen, Rettungsdienstverantwortliche, die irgendwie im Strukturellen beantworten. Was könnt ihr tun?
Gibt's das schon? Du kennst doch bestimmt diese Darstellung, wo der Hund am Anfang ist, den Mann anbellt, der Mann schreit die Frau an, die Frau schreit das Kind schreit den Hund an. Das könntest du im Rettungsdienst darbilden. Mit Leitstelldisponierenden, Rettungsdienstpersonal, Patienten, Notfallaufnahme und so weiter. Ich weiß ja, ob es das schon gibt, schickt uns das, falls es das schon gibt. Und falls jemand talentiert ist, dann malt selber. Also das ist ja
voll.
Das ist ja genau das, was passiert.
Absolut. Aber ja, wenn wir schon von, etabliert als verantwortlich von Rettungsdienstbereichen und ihr die Mittel natürlich dafür habt, haha, da sind wir auch wieder beim Geld, aber da einen QM-Mechanismus zu bauen, Transparenz aufzubauen, warum wird was wie beschickt, habt ihr diese Zahlen, haben wir Feedback-Kultur irgendwie aufzubauen, zu gucken, hey, da sind auch Leute da draußen, die sind irgendwie beim Patienten, fahren den zum 3. Mal, würden dem gerne helfen, aber sie sind nicht die richtige Antwort. Da komme ich dazu hin. Macht kennzahlenbasierte Beschickung, gestaffelt nach Dringlichkeit und Kompetenz. Guckt, dass wir, also dass Einsätze ausgewertet sind, da müssen sich die Rettungsdienstbereiche deutschlandweit vielleicht auch ein bisschen mehr zusammentun und gerne auch mal über den Tellerrand Deutschland hinaus gucken, wie machen das andere, weil wie arbeiten andere. So. Und dieses, wir sind halt, glaube ich, auch auf der anderen Seite auf einem, und jetzt lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, wenn man Rettungsdienstbereich im Ausland anguckt, dann sind die so sehr, dass die sehr logistisch tatsächlich am Ende arbeiten, dass sie wirklich auch Einsätze zurückstellen müssen oder warten müssen. Ne? Und da sind wir auch, auf der anderen Seite haben wir ein total hohes Niveau, was wir vielleicht auch zu Recht verteidigen, aber was natürlich auch was kostet, dass wir sagen, hey, hier kriegt jeder in einer gewissen Hilfsfrist Hilfe. So. Und das wollen wir, das haben wir gesetzlich verankert. Und ja, aber genau. Deswegen Vernetzung und Interaktion anstreben, Zahlen generieren, gerade kleinere sind vielleicht auch auf größere angewiesen. Die Kompetenzen, die wir haben im System, notsans, die wir ausgebildet haben dafür, diese Kompetenzen auch zu nutzen und das strukturell anzugehen. Und was wir noch, worüber wir gar nicht geredet haben bisher, was ich aber total wichtig und spannend finde und was, glaube ich, auch ganz gut funktioniert, wo es eingeführt sind, sind Ersthelfersysteme, First-Responder-Systeme, verschiedene Apps in vielen Rettungsdienstbereichen, wo Leute sich sehr niedrigschwellig anmelden können und dann, wenn irgendwie eine Reanimation im Umkreis irgendwie stattfindet, dahin geschickt werden. Und das kann natürlich total helfen. Oder wo andere Systeme als First Responder mit eingebaut werden. Dann wird irgendwie, wenn der Rettungswagen doch zu weit weg ist, die Freiwillige Feuerwehr erstmal hingeschickt oder irgendwie ein Polizeiauto oder sonst was. Genau.
Ihr könnt auf der Recherche vom SWR auch sehen, welche App es möglicherweise bei euch gibt. Denn in Klammern leider, ich möchte auf jeden Fall niemanden von diesen App-Herstellern kritisieren, es gibt, glaube ich, 5 verschiedene Ersthelfer-Apps, die je nach Landkreis anders sind. Allerdings, die größte App, die am weitesten verbreitet ist, ist die, keine zu haben. Ja, also die grauen Flächen waren größer als alle anderen. Also lasst uns bitte nicht darüber beschweren, dass es wieder 4 andere Apps gibt. Lasst uns erstmal darüber beschweren, dass wir immer noch sehr viele Bereiche haben, wo es gar nicht gibt.
Ja, auf jeden Fall. Also guckt da mal rein. Und wenn wir jetzt, oder außer du willst dazu was sagen, können wir natürlich noch eine Schicht höher gehen.
Nein, ja. Sorry, ich war gerade kurz abgelenkt, weil ich das Gefühl hatte, mein Fahrrad fällt hier gleich von der Wand. Ich vertraue dem jetzt nochmal weiter. Sorry, das sah mir echt bedrohlich gerade aus.
Oh nein. Aber dein Blick hatte auch so sehr, was passiert da gerade?
Ja, das sieht, Carsten sieht es in der Kamera nicht. Ich berichte.
Politik und Gesellschaft, so. Also wir haben, also auch wenn wir gerade gesagt haben, Föderalismus hat auch schon seine Daseinsberechtigung und kann auch Vorteile haben. Aber ja, natürlich kann man sich die Frage stellen, warum haben wir 16 Rettungsdienstgesetze? Warum hat jeder Rettungsdienstbereich eigene SOPs? So ist da, also nutzen wir da wirklich die nutzen Kompetenzen, die wir uns eigentlich mal irgendwie in ein Gesetz geschrieben haben, gut aus und müssen wir alle die Welt das Rad neu erfinden? So brauchen wir 229 sind es, glaube ich, Leitstellen in Deutschland. Können die auch schön interagieren? Also was ist, wenn die eine ausgelastet ist? Kann das dann irgendwie da gibt es so ein Wort für, fehlt mir gerade, dass die anderen dann unterstützen können? Also dass die anderen haben die ähnliche Systeme? Ja, nein. Und. Also ich glaube, da kann man ganz viel machen. Sven schüttelt einfach nur im Kopf und trinkt aus seiner Wasserflasche. Was soll man dazu sagen? Das Gesundheitssystem muss ordentlich finanziert werden. So, das sind natürlich gerade schwierige Zeiten, um über Finanzen zu reden. Wir wollen keinen nicht in einen Polit-Podcast umwechseln, aber das Gesundheitssystem, hallo, das muss ordentlich finanziert sein. Vernetzung, vermitteln, gemeinsam arbeiten, Standards schaffen. Ich glaube, das sind die Sachen, die wir irgendwie vielleicht als Erwartungshaltung an unsere PolitikerInnen und uns als Gesellschaft vielleicht auch formulieren können.
Ja, das war's dann auch. So viel dazu.
Danke, tschüss.
Alles klar, danke, tschüss.
Wann machen wir denn jetzt nochmal die Diskussion auf, ob Feuerwehr
rettet? Ja, das machen wir nicht in dieser Folge.
Okay, schade.
Ich habe da gerade drüber nachgedacht. Ja, schade auf jeden Fall. Also wenn wir den 3-Tages-Rhythmus beibehalten, können wir gerne übermorgen darüber diskutieren oder übermorgen. Weil, also, das ist ein Thema,
da würde ich mehr gerade nichts zu tun, dass ihr hier so viel frei habt.
Im Gegenteil eigentlich. Also irgendwie
eigentlich, ja.
Nee, die Diskussion, ob Rettungsdienst in die Feuerwehr gehört, ist eine ganz andere. Und
ich meine, du hast dich vorhin jetzt schon sehr klar dazu positionieren. Aber ich meine, Fakt ist, das ist in Deutschland unterschiedlich organisiert.
Ja,
darum würde ich ungern
lass uns mal in einer schön geordneten Sache, in einer schön geordneten Session diskutieren, vielleicht auch mit ein, zwei Inputs. Ich finde, sie ist ein Teil dieses Thema, aber wirklich ein Teil. Ich will kein kleiner, aber kein großer Teil sagen, weil sie ist nur ein Teil und wird dem vielleicht jetzt nicht gerecht.
Ja, sehe ich auch so. Lassen wir weg, machen wir mal anders. So. Schreibt uns was dazu.
Ja, cool, genau. Und ich würde mich freuen, wenn ihr an der Diskussion teilhabt. Also lasst uns bitte mal hören, was ihr davon denkt. Ist das weit hergeholt? Ist das etwas, was ihr euch vor 10 Jahren schon gedacht habt und wo wir jetzt in 10 Jahren denken und in diese Folge zurückgucken? Ach ja, das haben sie sich so einfach vorgestellt. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Das würde mich interessieren. Mich würde interessieren, ob wir Dinge vergessen haben, ob ihr Dinge für unmöglich haltet. Weil dann sind sie natürlich wirklich nicht die Diskussion wert, wenn sie unmöglich sind. Und wenn sie unmöglich sind, dann sagt uns mal gerne, warum. Das würde mich interessieren.
Und weil wir das letzte Folge auch schon gemacht haben, wir haben also wirklich echt coole Literatur, also die auch zum Teil sehr interaktiv ist. Ich kann nur sehr dazu nicht auffordern, motivieren.
Ja, du schickst empfehlen, dir. Carsten schickt
sie empfehlen, euch mal da durchzuklicken, weil das ist teilweise echt einfach richtig gut aufbereitet. Das macht einfach Spaß. Ich finde vor allen Dingen, also gerade wenn es so sehr grafisch und Karten, ich stehe auch einfach auf Karten.
Ja, finde ich auch cool. Also so diese visuelle Aufbereitung ist etwas, was man vielleicht einfach ein bisschen erlebbar macht. Und auch zeitgleich, das Erleben heißt ja auch, dass man deutlich mehr Verständnis bei vielen nicht primär mit diesem Thema konfrontierten Gruppen erzeugen kann. Also finde ich cool. Ja, hast du recht.
Okay.
Ja, wenn ihr uns erreichen
das
wollt.
Das nehmen wir übrigens jedes Mal, übrigens, ich kann übrigens immer noch nicht aussprechen, das nehmen wir jedes Mal neu auf. Also Sven nimmt das jedes Mal neu auf. Nicht, dass ihr denkt, wir spielen das irgendwie ein. Das ist immer ein Unikat. Nein, vielleicht mache ich auch irgendwann so einen Zusammenschnitt aus allen 36.
Sehr gerne, Carsten. Also das, ich finde es auch schön, dass du das immer so mit einem positiven Mindset dann begleitest.
Twitter
ist
Twitter X und dann es wird aus X.
Apropos
nix.
Ja, Twitter ist jetzt raus. Twitter, ich habe vorgestern meine Twitter-Accounts gelöscht.
Glückwunsch dazu.
Ja, danke. Schade.
Und als nächstes, wenn das so weitergeht, müssen wir als nächstes auch über Facebook reden.
Ja, das also müssen wir spätestens seit heute, denn während wir hier sitzen, wird der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten der USA, hier, ne? Amerika, vereidigt, Amt eingeführt.
USA war schon besser als Amerika.
Apropos Kommunikation, ihr könnt mit uns kommunizieren. Wenn ihr Bock habt, erstmal, und das ist am allerliebsten, mit der guten alten E-Mail, da könnt ihr uns nämlich schreiben, mit im Brandschutzmilieu @gmail.com.
Das Fax unserer Generation.
Das Fax unserer Generation. Geil, genau, im Brandschutzmilieu @gmail.com. Ihr könnt uns auch noch auf Facebook finden und dort gerne auch zum Beispiel den Hashtag im Brandschutzmilieu eingeben, wenn ihr eine Nachricht schreibt. Auch dort kann man uns direkt schreiben. Ansonsten hat Carsten noch Instagram. Dort findet ihr ihn. Auch das ist in den Shownotes. Alles zu uns, zu dem, was wir machen, unsere Feedback-Kultur und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr aber auch unter www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com. Und wir freuen uns über alles Konstruktive, was uns erreicht. Ihr seid da immer sehr gut zu uns. Das tut wirklich gut. Und auch wenn wir etwas verzögert antworten, nehmt es euch nicht zu Herzen. Wir tun es uns auf jeden Fall, denn das ist immer sehr schön.
Sehr gut.
Ja, und in dem Sinne, passt auf euch und andere auf. Alles Gute und ich winke euch mit diesem Satz.
Adieu. Ciao.